ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Und hier sitzt da der ehemalige Regierende Klaus Wowereit.
Hallo, und Kim Fischer, unsere wunderbare Moderatorin, Sängerin und eigentlich Multitalent.
Gott sei Dank bist du kein Sänger. Was ist denn mit deiner Stimme los?
Ja, meine, ich hoffe, dass wir das noch schaffen, heute durchzuhalten. Die ist angeschlagen. Also heute früh konnte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Aber jetzt hoffe ich, dass es geht. Also es ist ein bisschen rauchig und so. Ist aber nicht von der Geburtstagsfeier von gestern.
Auf der du warst, das war nicht deine eigene. Was war denn los? Wo warst du? Erzähl.
Irre, Dagmar Friedrich ist 80 geworden und man glaubt es nicht. Sie hat eine Bühnenpräsenz und sie hat gefeiert draußen am Müggelsee auf dem Müggelturm. Und es war ein rauschendes Fest mit sehr viel kulturellen Beiträgen und ganz lieben Menschen, die zusammengekommen sind, um Dagmar zu huldigen. Anders kann man das nicht sagen.
Die hat aber auch wirklich die Schnauze, also oder ein Herz und Schnauze hat sie, ne? Die lässt
ja,
sie sich auch nicht verbieten.
Und ich kenne sie eigentlich mein Leben lang, weil ich ja gerne Ostfernsehen geguckt habe und besonders gerne mal auch den Kessel Buntes. Und auch die Unterhaltungsshows im DDR-Fernsehen fand ich damals also wirklich sehr, sehr unterhaltsam und habe das sehr gerne geguckt. Und deshalb ist mir Dagmar Friedrich eigentlich immer ein Begriff gewesen.
Ich kann mich erinnern, ich habe mal als erstes Westmädchen sozusagen die Goldene Henne moderiert im Friedrichstadtpalast damals. Und dann klopft sie an der Tür und sagt, Mädchen, das hast du richtig gut gemacht. Also es war wie so eine Staffelübergabe oder so. Und dann hat sie aber gleichzeitig auch, da war ich mal bei Harald Schmidt und habe einen Auftritt richtig vergeigt. Und hat sie auch angerufen und gesagt, nee Mädel, wenn du so weitermachst, das wird nichts. Hm. Also die ist...
Die hat also wirklich eine gute
Worte.
Schnauze.
Ja.
Aber es ist bewundernswert. Es gab ja viele Brüche in den Karrieren von den alten DDR-Stars, die im DDR-Fernsehen ganz groß waren und dann sich in die Konkurrenz begeben mussten nach der Wende in dem vereinten Deutschland. Und sie hat sich durchgesetzt. Das war auch nicht immer einfach, aber sie hat sich durchgesetzt.
Aber warst du auch damals bei Udo Walz Geburtstag, wo wir draußen auf den Wannsee-Terrassen gefeiert haben? Da ist sie auch singend durch die Reihen und ich kam mir vor wie im Fernsehgarten bei Kiwi. Und die hat eine Laune versprüht und die Stimme, die sitzt und ich ist schon phänomenal.
Das ist phänomenal und für mich war der Abend auch noch ein besonders schöner Abend, weil ich der Tischnachbar sein durfte von Ute Freudenberg.
Mmh.
Und sie hat
Jugendliebe bringt.
Genau. Und sie hat das ja auch eine ganz herausragende Sängerin. Sie hat ja ihre Karriere beendet. Letztes Jahr, glaube ich, ne?
Oder ja, schon. Ja.
Oder zwei
ja.
Jahre.
Ja,
ich nicht mehr so genau. Und sie strahlt auch so viel Gutes aus.
Ja.
Das war ein richtig schöner Abend.
Ja, die hat eine absolute Lebensliebe. Die nicht nur eine Jugendliebe, sondern eine Lebensliebe. Die liebe Ute. Liebe Grüße gehen raus an Ute,
ja,
mein Schatz.
Ja, liebe Ute, bis bald.
Ich wünschte, ich könnte auch mit so viel Liebe hier reinkommen. Mich hat aber das Ordnungsamt geärgert, als ich mit Fritzi gestern auf der Wiese im Tiergarten stand. Klaus, ich stand. Fritzi hat an einem Loch gebuddelt und ich habe ihre lange Leine auf dem Boden liegen lassen. Und wir gingen einen Meter weiter zum nächsten Loch. Da sprang ein junger Mann vom Ordnungsamt, aber so mit dem ganzen, ich glaube, es war auch ein Stock und Knarre und was die nicht alle dabei haben, stand er da vor mir. Ich soll meinen Ausweis rausholen, habe ich nicht dabei.
Also, hat er dich gar nicht erkannt?
Ach, darum geht's ja nicht. Aber
doch,
ich,
aber mir.
Wirklich?
Natürlich, der hätte ja schon mal sagen können, liebe Frau Fischer, also...
Nee, er hätte einfach wirklich sagen können, hier, pass mal auf, nimm mal die Leine in die Hand. Also den hat gestört, dass ich die Leine nicht in der Hand hatte und jetzt habe ich eine Anzeige bekommen. Und weißt du was? Es hätte auch fast zum Äußersten kommen können, weil ich war so sauer. Ich habe den angeguckt und habe immer wieder gesagt, ich bin so wütend bin ich auf sie, ich bin so wütend. Und jetzt kriege ich da so eine Scheißanzeige, weil mein Hund nicht in der Leine in meiner Hand... Ach, hör mir auf.
Und mit das Lochbuddeln war nicht ursächlich.
Nee, das fand er ja auch noch... Nee, ach, der,
warte, durfte,
der
ja?
hat gar kein Gefühl gezeigt, dieser Mensch.
Ach, nun passt mal einer auf und dann ist auch wieder schlecht.
Ja, aber weißt du was, da habe ich auch gedacht, ach, solange ich mich über so eine Probleme ärgere, ist die Welt
ist auch noch schön, ja,
eigentlich
aber,
auch irgendwie noch.
Aber du wolltest doch so einen Hundeführerschein machen, ne?
Ja, bin ich auch schwer dafür, kann man machen, ich bin dabei.
Also der Hund wird da nicht erzogen, aber du, das ist auch eine Herausforderung.
Ey, wenn ihr das jetzt sehen könntet, dieses diabolische Grinsen, dieses Jack Nicholson-Grinsen.
Ja.
Ja, komm. Mhm. Man mag es ja mal kaum glauben, aber wir haben ja trotzdem Spaß miteinander, ne? Also wenn wir abends so unterwegs sind.
Naja, sonst wird ja langweilig, wenn wir alle nur immer uns gegenseitig Komplimente machen würden. Das machen wir ja auch ab und zu, aber das soll ja auch nicht überhand nehmen. Ne?
Also der alte Mann und ich.
Der alte Mann und das Meer hier.
Bei der Amme.
Das rauschende Meer hier.
Bei der Amme waren wir. Das war so sensationell. Im Theater des Westens eine Premiere, die es wirklich in sich hatte und die ihresgleichen suchte und suchen wird, denke ich mal, eine One-Woman-Show. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, das kongeniale Gespann von Rosenstolz, seit einem Jahr, glaube ich, jetzt mittlerweile Intendanten vom Theater des Westens, haben Steffi Irmen, ihre Darstellerin, für sich entdeckt und für uns zu dem gemacht, was es jetzt da ist, nämlich die Frau auf der Bühne mit der One-Woman-Show, die Amme.
Oh Romeo, warum nur bist du Romeo?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum ausgerechnet er?
Das sind die Hormone. Ich bin hier, ich bin ich. Das allein ist meine Schuld.
Das war ja schon bei Romeo und Julia, war sie eine herausragende Persönlichkeit. Aber da war es ja ein Riesenensemble. Und jetzt macht sie das alleine über 2 Stunden und mit einer Kraft.
Ja.
Also wahnsinnig. Also ich bin richtig geflasht gewesen von ihr. Und das gesamte Publikum. Also unbedingt hingehen. Das ist, lohnt sich.
Und das Tolle ist, es sind Rosenstolz-Songs, die sie da spielt.
Nur, ne?
Und aber auch Sachen, die die beiden geschrieben haben. Also auch von Max Rabe oder für Sarah Connor. Als sie dann Vincent anfängt zu singen, da habe ich gedacht, jetzt ist der Knoten spätestens jetzt sowas von geplatzt. Das Publikum war wirklich außer sich und ich habe mich immer nur gefragt, ich habe den ganzen Tag so mit Ulf und Peter verbracht und
die waren schon ganz schön nervös.
Die waren schon, ne? Sehr nervös, ja klar. Und das liebe ich aber an den beiden auch, dass die immer so besonders mitgehen und so fiebern. Und die Einzige, die wirklich irgendwie so alles im Blick und unter Kontrolle zu haben schien, war wirklich Steffi selber, die noch so kurz vorher, habe ich die noch in der Kantine sitzen sehen, habe ich gesagt, das gibt's überhaupt nicht, wie kannst du jetzt noch was essen? Und so sich wirklich mit anderen unterhalten und nicht nur so wie so ein Vögelchen da durch die Kantine fliegen, nee, die war wirklich ruhig. Bodenständig, ruhig. Wahnsinn. Und es waren viele, also ausverkauft, war teilweise verkauft und teilweise geladenes Publikum zur Premiere. Es waren großartige Leute wie Marius Müller-Westernhagen unter anderem war dabei.
Ja.
Persönlichkeiten wie aber auch Lars Eidinger. Da habe ich mich auch sehr gefreut.
Ich auch, ja.
Weil der uns nämlich auch erzählt hat, aus der Sicht eines Darstellers oben auf der Bühne, wie es für ihn ist, wenn man da alleine auf der Bühne steht und das Allertollste ist. Er hat gesagt, klar, wenn ihr Bock habt, dann ruft mich an. Und was wir für Bock hatten. Und jetzt haben wir ihn hoffentlich in der Leitung. Lars Eidinger, bist du da?
Ja, hallo.
Hallo, bist du schon da? Herzlich willkommen, lieber Lars, bei Kim und Klaus.
Hallo.
Hallo. Ja, guten Morgen.
Guten
hallo,
Morgen.
Wie sieht's aus?
Ja, wie toll, dass es klappt, dass du da gleich dabei bist. Weil, weißt du, wir sind gerade bei der Amme, haben gerade das Thema, die Amme, die Premiere.
Ja.
Und mich hat so beeindruckt, wir beide, du und ich, wir haben uns ja kurz darüber unterhalten, wie das wohl ist, so auf der Bühne allein. Und wenn einer das so beschreiben kann, dann ja du. Wie hast denn du da mit ihr mitgefühlt?
Ja, also ich habe ja selber mal so einen Abend gemacht, oder zwei sogar, wo ich alleine auf der Bühne stand. Und ich weiß, das ist eine Schauspielerin in Amsterdam, Halina Rein, die hat mal zu mir gesagt, die hat auch immer so einen sehr erfolgreichen Abend gemacht, wo sie alleine auf der Bühne stand. Die hat gesagt, das kann der absolute Flash sein. Und ich dachte dann aus eigener Erfahrung, das kann auch der absolute Horror-Trip werden. So. Deswegen hatte ich das schon ganz schön Respekt. Aber ich war dann so dermaßen beeindruckt, wie souverän die war.
Yeah.
Also die kam heraus, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber ich erzähle es einfach mal. Ja, am Anfang ging der Ton nicht, ne? Yeah. Natürlich Horror ist.
Von ihrem Mikrofon, genau, von ihrer Stimme. Das.
Ja, genau.
Ja.
Kam raus und hat so, und das fand ich ja auch so süß oder so beeindruckend, wie die abgefeiert wurde, bevor sie überhaupt die Bühne betritt. Ja. Also an der Schaubühne, wo ich spiele, da gibt es gar nicht. Da gibt es maximal mal einen Szenenapplaus, ist aber eher selten. Aber da, dass man jemanden so begrüßt oder einen Empfang nimmt, das fand ich so schön. Die war dann dermaßen souverän, also war sehr beeindruckt.
Und wenn du sagst, du hast eher die Horrorerfahrung auch gemacht, was war denn das für eine Erfahrung?
Ja, das Ding ist einfach, was ich damit meine, ist, du bist halt noch viel, viel mehr ausgesetzt. Ne? Also alle Blicke gehen auf dich und du musst ja den Zuschauenden oder die Zuschauenden als Partner verstehen. Ja? Du brauchst ja irgendjemanden, mit dem du spielen kannst. Und da du keine Spielpartnerin hast, nimmst du halt das Publikum. Und die sind dir ja am Anfang immer komplett fremd. Und es ist jetzt auch gar nicht so, selbstverständlich, dass die dieses Bündnis eingehen. Ja? Und mir ist es halt oft passiert, dass dann technisch auch irgendwelche Sachen schiefgegangen sind oder ich mich versprochen habe oder kurz den Text nicht wusste oder so. Und man aber und dann das erstmal verarbeiten muss und darüber so oder dann mit sich selber hadert.
Während man ja weiterspielen muss.
Genau, und das ist die große Problematik. Während man weiterspielt, genau. Und dann laufen so sehr viele Sachen parallel. Und das ist dann was man dem Darsteller, der Darstellerin ansieht.
Du hast mich ja auch mal so kennengelernt in einer Situation, wo ich auch alleine auf der Bühne stand in deiner Jugendzeit, in deiner Gustav-Heinemann-Schule. Und da hatte ich ja ähnliche Erfahrungen gemacht, einer gegen alle. Wie hast du das damals empfunden?
Ja, habt ihr darüber schon gesprochen?
Nee, was war denn da?
Das ist eine verrückte Verbindung zwischen mir und Klaus Wowereit. Und zwar kenne ich Klaus Wowereit noch als Bezirksabgeordneten der
Bezirksstadtrat in Tempelhof.
Bezirksstadtrat Tempelhof.
Zuständig für die Schulen unter anderem, ja.
Genau, und ich bin im Jahrgang 76 und mein Bruder und ich, wir waren auf der gleichen Schule. Es war die Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Und die Gesamtschulen hatten ja damals so, ich weiß gar nicht mehr, wer der beste Defekt war, aber so brutalistische Ganztagsschulen, so riesige Gebäude, die waren alle asbestverseucht und müssten dann innerhalb von kürzester Zeit alle wieder abgerissen werden. Zu einer ging halt mein Bruder, ich war noch auf der Grundschule, aber wir saßen dann immer auf diesen Sitzungen, wo den Eltern jetzt erklärt werden muss, dass ihre Kinder von einem Tag auf den anderen eigentlich kein Schulgebäude mehr haben. Und da war Klaus Wowereit auf der Bühne und war eigentlich, also so erinnere ich ihn, der absolute Buhmann.
Warum?
Ja, weil er die Eltern ist irgendwie, die Eltern waren natürlich total wütend und sauer und verzweifelt. Und der muss jetzt sagen, ja, die Schulen, die wir da gebaut haben, die müssen wir alle wieder abreißen.
Ja, und vor allen Dingen schließen von heute auf morgen, weil ja eine Gesundheitsgefahr da war. Das war Spritzeasbest und der rieselte mal langsam runter. Und die Verantwortung konnte keiner übernehmen. Und ich hatte ja zwei Schulen, eine noch in Lichtenrade, die Karzai-Schule. Dort wollte man die Schließung, hätte mich gelünscht, wenn ich sie nicht geschlossen hätte. Und in der Gustav-Heinemann-Schule wollte man mich lynchen, weil ich sie schließe. Also so unterschiedlich war das.
Das kann ich mich noch so gut dran erinnern.
Ja, klar, das war ja eins meiner einschneidendsten Erlebnisse in meiner ganzen politischen Situation auch. Das hat auch gestählt, weil man kommt dann auf einmal in eine Verantwortung rein und dann solltest du eine Entscheidung treffen. War eine schwierige Zeit, aber das war so schön, als ich dann regierender Bürgermeister wurde, hat Lars mir den Brief geschickt und hat darauf hingewiesen, dass er mich da kennengelernt hat. Das fand ich ganz lieb.
Ja, vor allem habe ich den geschrieben, als du zurückgetreten bist, weil ich dir mitteilen wollte, wie wichtig du für mich warst, immer eigentlich, und wie sehr ich mir gewünscht hätte, dass du Bürgermeister von Berlin bleibst. Also da habe ich dann den Stift in die Hand genommen und dir einen Brief geschrieben und wusste gar nicht, ob der überhaupt angekommen ist. Und irgendwann sind wir uns dann begegnet beim CO, bei einer Eröffnung von der Fotografieausstellung. Und dann habe ich dich gefragt, kamst du so die Treppe runter, ob du meinen Brief überhaupt bekommen hast. Und dann konntest du aus dem Brief zitieren. Und es hat mich dann total gefreut, ja.
Nee, das war sehr schön. Sag mal, du warst ja auch in der Theater-AG an der Gustav-Heinemann-Schule.
Ja.
War da der Lehrer Müller,
hieß genau,
der?
Ja.
Für den habe ich mich so eingesetzt und gekämpft, dass der überhaupt einen festen Vertrag bekommen hat. Also im Grunde genommen erhebe ich jetzt mal die Urheberschaft für deine Theaterkarriere.
Ja, zu dem habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Das will ich jetzt nicht ausbreiten, aber interessanterweise, der redet auch nicht besonders gut über mich.
Echt?
Weil ich war so aufmüpfig, so würde er mich, glaube ich, beschreiben. Ich will jetzt auch nicht so dreckige Wäsche waschen, aber ich käme mir jetzt auch blöd vor, wenn ich das jetzt so verklären würde. Also ich fände es schöner, so, wenn es so in die Geschichte eingeht, dass Klaus Wowereit dafür verantwortet.
Es gibt eine sehr, sehr starke Dokumentation über dich auf Arte. Sein oder nicht sein. Und da sieht man dich auch bei den Proben. Wirst du beobachtet? Ich glaube, Hamlet ist es, ne, was ihr da probt.
Nicht Jedermann.
Jedermann.
Salzburg.
Genau. Ja, genau, genau. Und du fühlst quasi das Sterben in dieser Probe. Und der Regisseur macht sich Notizen oder spricht irgendwie, es scheint unkonzentriert zu sein während der Probe. Und da gehst du ja auch mit ihm direkt in die Diskussion.
Ja, genau. Ich finde es eigentlich so den wichtigsten Moment in der Dokumentation, weil man da ganz gut sehen kann, was Spielen eigentlich ist. Es gibt eine Großaufnahme von meinem Gesicht und man sieht richtig gehend, wie ich sozusagen in der Fiktion bin und wie ich dann aus der Fiktion rausfalle und in die Realität zurückkehre und dann wieder versuche, also über diese Irritation, die vom Regisseur ausgeht, und dann wieder versuche, in die Fiktion zurückzufinden, und es gelingt mir dann nicht so. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass man das dokumentarisch festgehalten hat.
Aber ist es das, was du vielleicht dann auch meinst, wenn du das Publikum fragst, warum machen sie das, wenn sie dich mit dem Handy fotografieren wollen, während du da oben stehst? Das ist jetzt gerade, glaube ich, in Potsdam, während du mit Brecht auf der Bühne standest. Da bist du, ich würde mal sagen, der private Lars gewesen, der die Leute fragt, warum macht ihr das? Warum fotografiert ihr mich hier?
Die meinen das ja auch nicht böse. Die fotografieren mich ja nicht, um mich zu ärgern, sondern die fotografieren mich ja, weil sie es gerade aufregend finden oder toll oder festhalten wollen. Und ich habe dann die Geschichte erzählt, dass Hannelore Elsner mal in so einer Situation gesagt hat, das ist keine Safari. Und was mir daran gefällt, ist, ich kann mich erinnern, wenn ich früher mit meiner Mutter in den Zirkus gegangen bin, in die Deutschlandhalle, Menschen, Tiere, Sensation. Wenn dann die wilden Tiere auf die Bühne kamen, dann wurde immer gesagt, jetzt bitte nicht fotografieren. Und man ist halt auf der Bühne wie ein wildes Tier. Man ist wahnsinnig sensibel. Und was die Leute unterschätzen, das ist ja auch total absurd, dass sie das unterschätzen oder dass sie sich dessen nicht bewusst sind. So wie sie mich sehen, sehe ich sie halt auch. Ja? Und ich schaue die Leute an und es ist für mich deswegen finde ich den Begriff im Deutschen auch so treffend, eine Unterhaltung, also für Entertainment. Ich unterhalte mich mit den Leuten und während ich mich mit jemandem unterhalte, nimmt er das Telefon raus und macht ein Foto von mir. Und das irritiert mich und es ist genau wie du sagst, der Grund oder der Moment, wo ich dann rausfalle aus dem Jetzt. Ja, und plötzlich darüber nachdenke, was passiert mit dem Foto? Filmt der, macht er ein Foto? Sieht er nicht, dass ich ihn sehe? Und im schlechtesten Fall habe ich tatsächlich das Gefühl, ich bin gar nicht da. Der behandelt mich so, das Gegenüber behandelt mich so, als wenn ich gar nicht da wäre.
Da kann ich total was mit anfangen. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht.
Ja, und man sollte mal darüber nachdenken. Ne? Ja. Also die Zuschauer sollten mal sich das verinnerlichen, wie es dir geht da auf der Bühne.
Lars, wo bist du eigentlich gerade und was machst du neben, dass du mit uns telefonierst? Was machst du gerade?
Ich bin jetzt extra aufgestanden für euch. Ich bin zu Hause, alle schlafen noch. Mhm. Sind ja gerade Osterferien. Mhm. Ich war gestern in Istanbul, was sehr aufregend war. Aber um das Ganze vielleicht nochmal abzuschließen, das war auf jeden Fall ein Grund, auch warum ich da hingegangen bin. Erstmal der Hauptgrund, warum ich ins Theater des Westens gegangen bin, weil ich nämlich mit dem Ulf Sommer und dem Peter Plate sehr eng befreundet bin. Und das so irre finde, was diese Community, die da sozusagen sich trifft, welche Stimmung die erzeugt und wie viel Liebe da anwesend ist in so einem Raum und wie Kultur da wirklich gefeiert wird im besten Sinne. Mhm. Toll.
Ja, und da ist einfach, die machen wirklich die Türen auf für alle und das ist das Allertollste. Und ich finde, wenn man an Ulf und an Peter denkt und an das Theater des Westens und auch ein bisschen an Klaus, dann denkt man immer an Liebe. Und schöner könnte es jetzt eigentlich gar nicht so als Abschluss.
No. Ein frohes Osterfest.
Ja, genau. Ach, Lars, herzlichen Dank, ja, dass du für uns aufgestanden bist.
Ja, also erstmal müssen wir ihn ja ans Kreuz nageln, bevor er dann auferstehen kann. Aber ja, auch ein schönes Osterfest.
Ja, ja. Stimmt.
Leg dich nochmal hin.
Okay, leg dich hin. Vielen Dank, ja, und alles Liebe. Tschüss, Lars.
Ciao.
Ciao. Das fand ich jetzt aber eine echt schöne
Geschichte Mann,
von
ne?
ihm mit dir auch zusammen.
Ja, vor allen Dingen, ich habe ihn ja damals nicht registriert. Denn,
na klar.
Da war er ja offensichtlich noch Grundschüler, als er mich das erste Mal sah. Aber dass das immerhin so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Ja, weißt du, was ich wieder an dir nochmal ein kleines Plus für dich, dass du aus diesem Brief zitieren konntest. Das bist halt du. Du weißt so eine Sachen wirklich sehr zu schätzen. Hast du eigentlich, wenn wir jetzt über Lampenfieber, also wie gesagt, Steffi hatte, glaube ich, so ein ganz durchschnittlich normales Lampenfieber. Bist du jemand, der da mit zu tun hat oder hatte?
Eigentlich nicht. Also ich habe ja auch öfters mal mit Künstlern hinter der Bühne gestanden bei gemeinsamen Programmen und dann habe ich mal gesehen, wie die da immer hin und her getigert sind oder ganz in sich bezogen waren. So schlimm habe ich das nicht, aber mir ging das auch so bei ganz bedeutenden Reden, also vor allen Dingen bei Reden zu bestimmten Gedenktagen, beispielsweise beim Holocaust oder so, wo es auch auf jedes Wort ankommt und wo du auch weißt, da sind Millionen, die da zuschauen, da hast du denn natürlich auch eine Anstrengung, also eine innere Anstrengung. Bei Sachen, die du häufig machst, da ist es ja dann auch eher Routine schon.
Ich bin auch ab und zu auch sehr, sehr nervös. Also kann mich, dieser Auftritt war, wo wir vorhin mit Dagmar Frederik drüber gesprochen, bei Harald Schmidt. Man war einfach aufgeregt, wenn man zu Harald Schmidt in die Late Night ging. Da ging es ja auch um was. Und er war so nett zu mir schon im Vorgespräch und ich hatte gerade den Echo moderiert, er hätte mich lässig zurücklehnen können und war aber so, ich wollte so cool sein und war überhaupt nicht ich und war so unsympathisch und habe wirklich so schlimme Sachen da gesagt. Und hätte er mich fünfmal verrecken lassen können. Hat er nicht gemacht, aber es ist danach auch nicht wirklich steil nach oben mit mir gegangen. Naja, also ich bin auch hier und da nervös und bin dann gar nicht mehr so.
Schwierig sind auch immer Trauerreden, habe ich auch in meiner Amtszeit sehr viele halten müssen. Für Hildegard Knef beispielsweise oder Harald Junke. Das ergreift mich dann auch immer richtig. Also da muss ich sagen, da kann ich nicht einfach so neutral darüber hinweggehen, sondern das erreicht mich emotional so, dass mir bei der Rede auch mal die Stimme versagt. Nicht, weil ich erkältet bin, sondern weil emotional. Aber auch da weiß ich, dass ich dann mich wieder fange. Mhm. Und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn da mal so ein Moment ist der Pause, wenn die Leute merken, das ist da nicht nur abgespulte Rede, sondern das ist Empfinden dabei und Emotionen.
Hochemotional ist es ja auch gerade in Sachen Koalitionsvertrag. Wie ist denn das? Ihr als SPD, ihr dürft ja, sollt ja jetzt, ihr 360.000 Mitglieder, sollt ja jetzt über den Koalitionsvertrag mit abstimmen.
Ja, wir haben alle einen Brief bekommen, wo die Zugangsdaten für die Online-Abstimmung denn da mitgeteilt wurden. Es ist das erste Mal, dass nicht auch per Brief gewählt werden kann. Und dann werden wir mal sehen. Ja, das ist eine wichtige Entscheidung, die getroffen wird. Ich bin aber relativ optimistisch, dass die positiv ausgeht.
Aber erklär mir mal, ich finde, das ist ja schon schwierig genug, die Parteien zusammenzukriegen und jetzt noch so viele Einzelne. Wie geht denn das? Ihr stimmt alle mit Ja oder Nein ab? Ja. Und dann wird
das Ergebnis bekannt gegeben und da gibt es ein Quorum. Also 20% müssen sich beteiligen und dann muss die Mehrheit über 50% dafür sein.
Okay, und was, wenn nicht?
Ja, dann ist das Theater da, dann gibt es ein Dilemma.
Herr Klingbeil hat ja euch noch gewarnt, dass ihr es bitte nicht verbocken sollt.
Ja, also das, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber falls dieser GAU da eintreten sollte, dann wäre die Koalition geplatzt, bevor sie begonnen hat.
Kriegst du sowas dann auch mit, wenn es dann heißt, im Nachhinein heißt, dass es an einem Sonntag zwischen Klingbeil und Merz richtig zum Äußersten gekommen sein soll und dass dann die Koalition wirklich in Gefahr gestanden hat?
Naja, gut, das sind so Dramaturgien, die in solchen Koalitionsverhandlungen immer mal passieren. Da sind ja nächtelange Sitzungen teilweise und dann rauchen auch mal die Köpfe, dann gehen die Emotionen hoch und dann kracht es auch mal. Aber beide Parteien oder drei Parteien sind es ja eigentlich, wenn man die CSU immer noch dazu rechnet, die wussten ja, sie müssen zu einem positiven Ergebnis kommen. Das konnte sich gar keiner leisten, das scheitern zu lassen. Dementsprechend war das normal.
Aber es ist ja auch durchgesickert, dass Dobrindt sich da so als Vermittler zwischen beiden immer wieder herausge...
Erstaunlich, ne?
Ein bisschen ja.
Naja, aber das ist so typisch CSU. Die wollen vor allen Dingen das, was für sie rauskommt. Und dann machen sie auch mal den Vermittler. Das sind ja immer einseitig Berichte aus solchen Runden. Wir sind nicht dabei gewesen. Und da hat, Entschuldigung, jetzt sind die Stimme weg. Da hat jeder denn seine eigene Interpretation.
Klaus, komm, nicht auf den letzten Metern. Will dich hier nicht verlieren.
Ich bin also ja noch da. Notfalls machen wir Pantomime.
Ja, sehr schön. Ich übersetze es dann für alle, die uns nicht sehen, sondern nur hören.
Und jetzt sind wir schon wieder ministerlos geworden.
So, und das wäre jetzt meine nächste Frage. Was machen wir denn jetzt? Was passiert denn überhaupt mit unseren ganzen Ämtern?
Das passiert immer erst am Ende. Also die Regie ist so, dass die Parteien ihre Ministerkandidatinnen erst benennen, wenn alle formalen Zustimmungen da waren. Also das heißt, momentan passiert da gar nichts, aber die Spekulationen sind da. Dann gibt es Leute, die sich selber ins Gespräch bringen. Und dann gibt es Leute, die schon mal zurücktreten, obwohl sie noch gar nicht gefragt worden sind. Also wie jetzt der Generalsekretär der CDU, der hat jetzt erklärt, er steht nicht zur Verfügung.
Ja.
Also Fragezeichen, will er jetzt Fraktionsvorsitzender werden? Man weiß es nicht. War jedenfalls überraschend.
Auch für jemanden wie dich?
Ja.
Obwohl der
weil ich hätte gedacht, dass der definitiv da reinkommt. Mhm. Weil der eine wichtige Säule ist innerhalb der CDU. Aber vielleicht hat er sich mit Merz nicht so gut verstanden, wie wir gedacht haben. Wer weiß.
Womit rechnest du jetzt in den nächsten Tagen, dass alles ruhig bleibt und dass es jetzt...
Da wird immer noch der eine oder andere versuchen zu pieken oder zu interpretieren. Das gehört auch zum Geschäft dazu. Da kann ich nur raten, Nerven behalten und nicht über jedes Stöckchen zu hopsen, was einem dahin gehalten wird. Auch diese Zeit geht vorbei. Am 6. Mai soll der Kanzler gewählt werden. So lange müssen wir abwarten und dann wissen wir, dass die Regierung steht und dass sie arbeiten kann. Und das ist auch wichtig, weil die Probleme müssen gelöst werden.
Die Probleme müssen gelöst gereicht werden und die Ostereier müssen gefunden werden. Wie feierst du Ostern?
Ja, ich bin in Berlin und koche selber mal am Karfreitag und bin dann eingeladen die anderen Tage und wir treffen uns mit guten Freunden und Familie. Ja, und das wird schön. Also es werden jetzt nicht die Ostereier versteckt. Wir haben jetzt nicht so die kleinen Kinder in der Familie. Aber Ostereier werden dann trotzdem ausgeteilt.
Also heute ist ja Mittwoch. Wir zeichnen ja mal mittwochs auf. Und heute ist der 16. April. Vielleicht auch nochmal wichtig für unsere Koalitionsgespräche, da, die wir gerade geführt haben. Und ich habe morgen Geburtstag, am 17. April.
Ach, das, wie geht denn das?
Ich wollte das nur noch mal, falls du es vergisst.
Hast du auch einen runden Geburtstag?
Ich knall dir gleich mal.
Wieso? Jetzt natürlich.
Setzt's ja.
Wieso aber denn? Na, runder Geburtstag meine ich natürlich so 40 oder sowas, ne?
Nee, 56 werde ich und du warst ja letztes
das
Jahr.
Das sieht man nicht.
Ach, guck mal, geht doch. Warst du ja dabei und dieses Jahr feiere ich einfach mit meinen Mädels. Wir machen uns einen schönen Tag, freue ich mich drauf. Und aber eigentlich, was wollte ich denn eigentlich erzählen?
Das ist Ach so, genau. Donnerstag.
Viel von wegen die kleinen Kinder. Wir haben keine kleinen Kinder dabei, deshalb verstecken wir nichts. Das 56-jährige kleine Kind Kim möchte von, ich verlange von meiner Mama immer noch, dass sie für mich Sachen versteckt.
Im Ernst?
Und sie macht's auch und sie schreibt sich auch immer auf, weil wir haben sehr oft auch Weihnachten, wenn der Schnee dann wieder weggeschmolzen war, haben wir dann noch Ostereier im Garten gefunden.
Ach, das ist ja,
jetzt man kann sollte sich manchmal nicht mehr erinnern, wo sie was versteckt hat.
Sollte man vielleicht sich einen Plan machen, wo genau. Man was versteckt hat.
Genau.
Naja, aber du hast ja auch noch einen Hund, der kann auch mitsuchen.
Aber mir bedeutet Ostern sehr viel. Also ich mag das in der Familie sein und miteinander brunchen, das mache ich gerne. Und ich habe ja zwei Familien sozusagen, die aber irgendwie zu einer Familie sich an solchen Feiertagen dann auch zusammenwürfelt und auch mit Freunden, ja. Sehr schön, schöne Zeit. Ja. Hoffen wir mal, dass das Wetter
und noch
schön
ist. Und habt da irgendein Osteressen, was immer gemacht wird?
Nee, da wir an Weihnachten immer falschen Hasen essen, sind wir
ist bei der Hase
Ostern ist der jetzt schon durch, ja. Sind wir sehr flexibel.
Aber auch nicht so Lammbraten oder sowas.
Das machst du, glaube ich, ne?
Nee, ich mache Stubenküken.
Aha.
Sehr lecker.
Ja, und so klein.
Ja, aber man wird klein satt von. Man wird satt von. Aber ganz hart. Weißt du, wie die in der Schweiz heißen?
Na.
Mistkratzerli.
Macht's nicht besser.
Aber interessanter.
Magst du mir noch kurz erzählen, wie du heute, du hast doch heute eingekauft, ne?
Ja, heute früh schon, bevor wir hier tätig wurden.
Mhm. Das ist jetzt nicht das Spektakuläre. Spektakulär ist das Bild, was ich im Kopf habe. Du im Auto liegend, weil vorne und hinten ging nichts mehr.
Dir kann man ja auch nichts erzählen.
Nee, komm,
das
erzähl
wird
mal.
Ja gleich öffentlich.
Na, hier los, alles, komm.
Ja. Nee, irgendwie muss ich die Einkaufstasche hinten im Kofferraum im Verschluss eingeklemmt haben. Jedenfalls das Resultat war, ich kriegte den Kofferraum nicht mehr auf. So, und das Auto nicht mehr zu. So, also insofern bin ich dann erstmal auf die Rückbank und habe dann erstmal die Lebensmittel rausgeholt, weil die mussten ja in den Kühlschrank. Und dann bin ich nochmal runter und habe dann eigentlich schon eine Schere mitgehabt, um da diese Tasche zu zerschneiden und so alles. Und dann habe ich es aber doch nochmal probiert und dann ging es wieder. Aber erst hatte ich schon gedacht, na, das fehlt dir jetzt auch noch vor Ostern. Auto kaputt, zur Werkstatt und dann, naja, aber es ging. Alles wieder fein.
Alles wieder fein, ihr Lieben. Ich glaube, das war eine ziemlich feine Folge heute mal wieder, ne?
Ja, was sollen wir anders sagen? Wir bemühen uns ja nicht nur, sondern wir sind auch erfolgreich mit unserem Bemühen, ne?
So, mit unserem Bemühen. Ja, vor allem auch mit euch zusammen. Das gefällt mir immer gut, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn ihr auf allen Kanälen, wo man Podcasts nochmal hören kann, wenn ihr auch da was hinterlasst an Kommentar. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, frohe Ostern.
Frohe Ostern, ja. Erfolgreiches Eiersuchen, nicht wahr?
Mhm. Ich werde erfolgreich da vielleicht hoffentlich oder auch nicht erfolgreich, wir werden es gesehen haben. Mein Gott, das ist ja, weil heute Abend am Mittwoch, wo wir aufzeichnen, kommt heute am 16. in Sat.1 und Join das Osterspecial vom Promi backen.
Nee, du backst.
Naja, guckst dir an.
Wird da der Promi gebacken oder
backt der Promi? Ja, guckst dir, ich mag gar nichts dazu sagen. Aber es ist durchaus unterhaltsam.
Aber das gucke ich mir natürlich an.
Mhm,
okay. Aber da kannst du sicher sein. Und dann reden wir nächstes Mal drüber.
Mit Olli Kalkofe, den haben wir nämlich dann am Telefon. Und Olli hat ähnlich gelitten wie ich beim Promi-Backen, der war dabei.
Wenn es einem zu gut geht, dann macht man solche Sendungen.
Das war eine sehr
viel
schöne
Vergnügen.
Sendung. Okay. Ja, in diesem Sinne, ne, ihr Lieben, bis nächste Woche.
Kim und Klaus, nicht vergessen, anzuschalten.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Eine schreibende Frau braucht Geld. Und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Mein Name ist Paula Lochte und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Schulfest, ich hatte ein enges Strickkleid an, ich war total stolz. Und dann sagt ein gewisser Dirk, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist. Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen.
So ein bisschen die Muster sprengen.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's!
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.